Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. Auch heute beschäftigt uns die Corona-Pandemie und ihre Bekämpfung. In Deutschland sorgt das Beherbergungsverbot für viel Kontroversen, vor allem weil sich nicht alle Bundesländer dazu entschlossen haben. Auch in Großbritannien stehen Verschärfungen an. Aus Ischgl werden wir berichten, dort, wo sich das Virus in einer Bar unkontrolliert verbreiten konnte. Eine Studie schreibt nun den Behörden in Österreich die Schuld dafür zu. Außerdem sprechen wir mit einer Teilnehmerin der Arktis-Expedition Mosaik, die sich mit ihrem Forschungsschiff mit der Polarstern im Eis einfrieren ließen. Und unsere Korrespondentin in Washington berichtet live von der Anhörung der Kandidatin für den obersten Gerichtshof, Amy Coney Barrett. Die Zahlen derjenigen, die positiv auf das Coronavirus getestet werden, sie steigen. Und mit dieser Steigerung, da geht auch eine stärkere Belegung der Krankenhäuser mit Covid-Patienten einher. Also haben Bund und Länder Pläne geschmiedet, wie sich die Pandemie eindämmen lässt. Dazu gehören Regeln für private Feiern, für das Verhalten in der Öffentlichkeit oder auch schärfere Sanktionen gegen Regelbrecher. Außerdem soll das Reisen innerhalb des eigenen Landes erschwert werden. Menschen aus Risikogebieten, in Deutschland wohlgemerkt, sollen demnach nicht mehr beherbergt werden, wenn sie privat eine Unterkunft suchen, es sei denn, sie haben einen frischen Corona-Test in der Tasche. Das aber sehen nicht alle Bundesländer so, und so ergeben sich manche paradoxe Situationen zwischen benachbarten Ländern. Übersichtlich geht anders. Die Kritik an diesen Maßnahmen lässt so auch nicht nach. Die Diskussion fasst Gavrilis Panayotis zusammen.
Die Regelung zwischen Bund und Ländern ist keine Woche alt, schon steht das Beherbergungsverbot massiv in der Kritik. Das ist auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bewusst, der am Mittwoch bei der Ministerpräsidentenkonferenz für mehr Einheitlichkeit werben möchte.
Meine Sorge ist, dass das wirklich in Akzeptanzprobleme hineinführt, die insgesamt dann in der Corona-Akzeptanzpolitik Akzeptanz zu Problemen führt. Also noch wichtiger finde ich vor allem Einheitlichkeit. Alles andere führt echt ins Chaos.
Wie Spahn ein Chaos abwenden will, sagte er allerdings nicht. Feiern und Familienzusammenkünfte seien vor allem für die steigenden Infektionszahlen verantwortlich, fügt Spahn hinzu, der über Video zu einer Veranstaltung eines Wirtschaftsforschungsinstituts zugeschaltet wird. Auch hier ist das Beherbergungsverbot das Thema der Stunde. Dabei gilt es in fast allen Bundesländern und besagt, wer aus einem Corona-Risikogebiet innerhalb Deutschlands kommt und Urlaub in einem anderen Bundesland machen möchte, muss einen negativen Test vorlegen. Sonst darf er oder sie nicht dort übernachten. Der Test darf dabei nicht älter als 48 Stunden sein. Private Besuche sind davon ausgenommen. Wir haben uns dem angeschlossen, weil wir möglichst ein einheitliches Vorgehen wollten, verteidigt Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann im Deutschlandfunk die Regelung.
Vom Hintergrund, dass wir ja Reiseverbote innerdeutsch oder auch Quarantäneverpflichtungen sonst hätten, halte ich das Beherbergungsverbot nach wie vor für das schonendere Mittel.
Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kann die Kritik an der Regelung nicht verstehen.
Das heißt, es ist nicht verboten, irgendwo hinzufahren. Man soll halt nur einen Test mitbringen, weil damit schützt man sich, seine eigene Familie. Man schützt aber auch die anderen Gäste und man führt auch dazu, dass der Tourismus stattfinden kann.
Es sind aber wohl die konkreten Fälle, die bei vielen Menschen für Verwirrung sorgen. Beispiel: Eine Berlinerin darf nicht im benachbarten Brandenburg im Hotel schlafen. Jemand aus Brandenburg aber darf ohne Probleme in Berlin Urlaub machen. Dabei muss man in den meisten Bundesländern selbst für die notwendigen Tests aufkommen. Nordrhein-Westfalen will zumindest für seine Bürgerinnen und Bürger aus Risikogebieten die Kosten übernehmen. Die Bundesregierung, so Sprecher Steffen Seibert, habe
insgesamt Verständnis dafür, dass Bürger dazu Fragen haben und auch dringliche Fragen. Und trotzdem, wenn Sie eine Region haben mit ganz, ganz niedrigem Fallaufkommen, dann ist es auch nicht vollkommen unverständlich, dass diese Region sich schützen will.
Für Berlins regierenden Bürgermeister Michael Müller ist hingegen klar:
Das macht alles keinen Sinn und das wird sicherlich auch in der Ministerpräsidentenkonferenz Mitte der Woche diskutiert werden.
Auch Armin Laschet, Ministerpräsident von NRW, hat für Mittwoch Diskussionsbedarf angemeldet. Denn die Kritik am Beherbergungsverbot reißt nicht ab. Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach sieht ähnlich wie auch Virologen keine ausreichenden Nachweise, ob und inwiefern Hotelübernachtungen tatsächlich auch zu einem Anstieg der Infektionszahlen geführt hätten. So macht diese Regelung keinen Sinn, so Lauterbach gegenüber dem Fernsehsender Welt.
Weil das würde ja Sinn machen, wenn es so wäre, dass ein großer Teil, meinetwegen der neuen Fälle, der 4000 Fälle, gekommen wäre durch also Beherbergung in Deutschland. Das ist aber ja nicht der Fall. Die Beherbergung hat keine Rolle gespielt.
Der Präsident des Deutschen Städtetages und Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung spricht laut Funke Mediengruppe von einer nicht durchdachten Regelung. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA erwartet, dass noch in dieser Woche gegen das Beherbergungsverbot geklagt wird. Dabei stützen sich Grundrechtseinschränkungen wie das Beherbergungsverbot bisher nur auf eine sehr allgemeine Generalklausel im Infektionsschutzgesetz. Rechtswissenschaftler und Wissenschaftlerinnen kritisieren das. Johannes Fechner, der rechtspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, hat nun angekündigt, dass seine Fraktion demnächst einen Gesetzentwurf vorlegen will.
Aus Berlin, Panagiotis Gavrilis. 43.000 Tote in Zusammenhang mit Covid-19, das ist die Bilanz in Großbritannien. Dort steht Premier Johnson in der Kritik wegen seiner Anti-Corona-Maßnahmen. Dabei weiß er genau, um was es geht, hat er doch selbst bereits eine schwere Infektion durchgemacht, inklusive Beatmung. Mittlerweile gilt es als unvermeidbar, dass die Zahl der Corona-Toten weiter steigen wird. Also ist Krisenmanagement gefragt und wie der Premier seine Landsleute besser schützen will, das hat er am Abend im Unterhaus erklärt. Den Briten stehen demnach offenbar harte Zeiten bevor. Christine Heuer aus London.
Eine Überraschung war es nicht. Im Unterhaus hat der britische Premierminister am Nachmittag genau das verkündet, was erwartet worden war. Neue Corona-Maßnahmen ausschließlich für besonders stark betroffene Regionen im Norden und Nordwesten des Landes. Der nationale Lockdown, den viele so sehr fürchten, wie andere ihn empfehlen, er kommt nicht.
We don't want to go back to another national lockdown.
Wir wollen keinen nationalen Lockdown mehr. Wir können das Virus aber auch nicht einfach machen lassen. Und deshalb verfolgen wir seit Juni einen ausgewogenen Ansatz.
And so we followed since June a balanced approach.
Johnsons ausgewogener Ansatz halten aber viele Politiker, Experten und die meisten Bürger für viel zu wirr. Bisher bestand er aus viel Wirtschaftshilfe und wenigen Regeln für die Bürger. Abstand halten, Hände waschen, Maske tragen, klar. Aber auch keine Versammlungen von mehr als 6 Menschen, wo das Virus gerade besonders hart zuschlägt, und die Zwangsschließung von Restaurants und Kneipen um 10 Uhr abends. Gebracht hat das alles nichts. Stephen Powers, einer der Gesundheitsberater von Downing Street. Wir haben jetzt mehr Covid-Patienten im Krankenhaus als bei den ersten Maßnahmen im März. Wenn wir jetzt keine Maßnahmen gegen die Ausbreitung beschließen, dann wird die Todesrate untragbar sein. Gemessen daran wirken die heute verkündeten Maßnahmen immer noch harmlos. Sie gelten, wie gesagt, nur regional und sind je nach Infektionsstärke verschieden. Boris Johnson will ein 3-stufiges Alarmsystem einführen. Bei der ersten Stufe gelten die bereits als üblichen Regeln. Bei Stufe 2 wird die Bewegungsfreiheit weiter beschränkt. Bestimmte Geschäfte und Einrichtungen müssen schließen. Und bei Stufe 3 hört der Spaß dann endgültig auf.
In these areas the government will set a baseline of prohibiting social mixing indoors and in private gardens and, I'm sorry to say, closing pubs and bars.
Keine Treffen mehr mit anderen Haushalten, ob drinnen oder draußen. Und, so leid es dem Premierminister tut, Pubs und Bars werden geschlossen. Die Bürgermeister in vielen betroffenen Städten, Liverpool, Manchester, Nottingham gehören dazu, sind in den letzten Tagen schon mal auf die Barrikaden gegangen. Ihnen verspricht die Regierung jetzt als Ausgleich viel Geld. Liverpool macht da bereits mit, andere werden folgen. Im Parlament aber könnte Johnson es schwer haben, und zwar besonders schmerzhaft und gefährlich für ihn mit den eigenen Tories. Gerade die Rechten unter ihnen wollen einfach keine neuen, komplizierten Maßnahmen mehr haben.
Aus London, Christine Heuer. Hier in Deutschland erweist die Firma Webasto, bei der die ersten Covid-19-Fälle auftraten. Doch dann kam Ischgl, dieser Skiferienort in Österreich, erlangte traurige Berühmtheit, als sich bei einer Après-Ski-Party viele Menschen ansteckten. Und viele von denen verbreiteten danach das Virus in ihren Heimatländern. Niemand hatte auf das Risiko geachtet, es womöglich bewusst ignoriert. Die österreichischen Behörden wurden mit harten Vorwürfen konfrontiert. Zu Recht, wie ein Untersuchungsbericht jetzt klarstellt. Sojan Govidarica stellt ihn vor.
Der Tenor des rund 300 Seiten starken Abschlussberichts ist deutlich. Es sei zu folgenschweren Fehleinschätzungen im Tiroler Krisenmanagement gekommen. So sei es aus epidemiologischer Sicht falsch gewesen, dass der Skibetrieb erst am 12. März eingestellt wurde, so Kommissionsvorsitzender Ronald Rohr, ehemaliger Vizepräsident des Obersten Gerichtshofs. Gespräche mit 53 Personen in den vergangenen Monaten und der Einblick in fast 6000 Seiten Unterlagen hätten ergeben,
dass spätestens mit 9.3. die Besonderheit der Virenübertragung in Après-Ski-Lokalen und das rasche, nicht eingrenzbare Ansteigen der Infektionen für die Verantwortlichen der Bezirkshauptmannschaft Landeck klar erkennbar war.
Außerdem seien die Seilbahnen über den 12. März hinaus noch in Betrieb gewesen, da der Ischgler Bürgermeister Werner Kurz die entsprechende Verordnung erst am 14. März ausgehängt habe, obwohl ihn die Gemeindeordnung dazu verpflichte, dies unverzüglich zu tun. Daher
hat die unabhängige Expertenkommission diesen Sachverhalt der Staatsanwaltschaft Innsbruck zur Beurteilung mitgeteilt.
Als richtig und angemessen bezeichnet die Kommission das Ende der Skisaison für alle Tiroler Skigebiete am 14. und 15. März. Die Informationen des Landes Tirol vom 5. und 8. März, worin behauptet wurde, dass sich isländische Gäste im Flugzeug angesteckt hätten und dass eine Ansteckung in Tirol, Zitat, wenig wahrscheinlich sei, beurteilt die Kommission jedoch als
unwahr und daher schlecht.
Es habe aber keinerlei Hinweise gegeben, dass die Tiroler Behörden von wirtschaftlicher oder politischer Seite unter Druck waren, sprich, dass Sperren verzögert wurden, um die Skisaison noch zu retten. Kommissionsvorsitzender Ronald Rohr:
Im Ergebnis haben sich für eine derartige Handlungsweise keine Anhaltspunkte gefunden.
Probleme habe es aber in der Kommunikation zwischen Bund und Ländern gegeben. Gemeint ist eine Pressekonferenz, die Bundeskanzler Sebastian Kurz am 14. März gegeben hat. Kurz hatte damals auf die rasante Verbreitung des Coronavirus in Tirol hingewiesen und weiter ausgeführt:
Es werden daher das Paznauntal und St. Anton am Adelberg unter Quarantäne gestellt. Diese Gebiete werden ab sofort isoliert.
Diese Ankündigung habe die Behörden vor Ort unvorbereitet getroffen und zu unkontrollierten Abreisen und Panikreaktionen von Gästen und Tourismusmitarbeitern geführt. Die Kommission stellt fest,
dass der österreichische Bundeskanzler die Verhängung der Quarantäne überraschend, ohne unmittelbare Zuständigkeit und ohne substanzielle Vorbereitung ankündigte. Es war ein Kommunikationsfehler, dass die Frage der Quarantäne nicht zuvor rechtzeitig unter Einbeziehung der zuständigen Bezirkshauptmannschaft Landeck abgeklärt wurde.
Auch am Gesundheitsministerium in Wien übt die Expertenkommission Kritik. Diese habe den überarbeiteten Pandemieplan nicht veröffentlicht und dadurch sei ein rasches Eingreifen der regionalen Behörden behindert worden. Die sechsköpfige Expertenkommission mit Vertretern aus Österreich, Deutschland und der Schweiz war im Mai vom Tiroler Landtag eingesetzt worden. Man werde aus den Zitat Empfehlungen die richtigen Schlüsse für die Zukunft ziehen, kündigte Tirols Landeshauptmann Günther Platter an. Die schwarz-grüne Landesregierung werde in ihrer morgigen Sitzung den Bericht und die Empfehlungen der Kommission diskutieren.
Aus Wien, Sojan Govidaritza. Das deutsche Forschungsschiff Polarstern ist seit heute wieder zurück im Heimathafen Bremerhaven. Und dieses Mal kam die Polarstern von einer ganz besonderen Mission zurück. Das Schiff des Alfred-Wegener-Institutes war ein Jahr lang im Nordmeer unterwegs, in der zentralen Arktis. Und es hat sich dabei im Eis einfrieren lassen. Anschließend trieb die Polarstern mit der Bewegung des Wassers und des Eises quasi als Hightech-Eisscholle umher. So sollten wichtige Daten in Zusammenhang mit dem Klimawandel gewonnen werden. Von Mitte Januar bis Mitte Juni, da war auch die Physikerin Stefanie Arndt mit an Bord. Frau Arndt, wie froh sind Sie denn, dass Ihre Kolleginnen und Kollegen jetzt wieder zurück sind an Land?
Sehr froh. Ich glaube, wir waren heute alle super happy zu sehen, dass alle gesund und munter zurück sind und jetzt der erste Teil eigentlich der Expedition beendet ist und wir damit jetzt alle Daten zusammen haben und ja, in die Auswertung der Daten stürzen können.
Da kommen wir ja später noch zu, aber als Sie losfuhren, da gab es noch kein Corona und zwischendrin gab es dann Corona. Wie hat sich das denn ausgewirkt?
Das hatte tatsächlich sehr große Folgen für uns. Normalerweise wäre ich an Bord gewesen von Mitte, Ende Januar bis Ende März, Anfang April ungefähr. Und dann schlug aber die Corona-Pandemie zu, sodass ein Austausch wie geplant nicht mehr möglich war. Und wir haben natürlich alles, oder hier die Kollegen zu Hause in Bremerhaven, haben alles dran gesetzt, dass es trotzdem stattfinden kann, dass die Mosaik-Expedition weitergeführt werden kann. Und die Lösung war am Ende, dass wir die Scholle zurückgelassen haben, temporär, aber noch besendet mit ganz vielen anderen autonomen Messsystemen, die für uns weitergemessen haben in der Zeit, in der wir nicht da waren. Und wir haben dann bei Spitzbergen die deutschen Forschungsschiffe Maria F. Merian und die Sonne getroffen, die den Austausch ermöglicht haben und so, dass ich dann am Ende anstelle von Anfang April Mitte Juni zu Hause war.
Welche Erkenntnisse haben Sie denn nun gewonnen durch diese außergewöhnliche Methode, also sich festfrieren zu lassen, die Sie sonst hätten nicht gewinnen können?
Das ganz Besondere an der Expedition war definitiv, dass wir die Möglichkeit hatten, mitten im Winter in der zentralen Arktis zu messen. Unter normalen Bedingungen sind wir eigentlich ja aufgrund der Eissituation ausgeschlossen für diesen Zeitpunkt im Jahr in dieser Region, aufgrund der Tatsache, dass wir halt sehr große Meereisausdehnungen haben, dass wir dickes Meereis haben. Und jetzt aber wirklich in der zentralen Arktis im Winter zu sein, das ist ein ja ganz, ganz wertvoller Baustein in diesem gesamten Mosaik-Puzzle.
Und wie sah so ein Forschungstag aus in und auf dem Eis?
Der Forschungstag begann für mich in der Regel schon vor dem Frühstück. Morgens um 7:30 bin ich meistens auf die Brücke gegangen und habe mir angeschaut, wie sich das Eiscamp um uns herum verändert hat, da wir den gesamten März hindurch eine sehr dynamische Scholle hatten, wo sich immer wieder Risse aufgetan haben. Ja, dann ging man zum Frühstück und dann startete eigentlich die Arbeit auf dem Eis um 9, dann von 9 bis 11.30 Uhr, dann war Mittagspause und dann ging es dann nach dem Mittag um 1 Uhr weiter. Und dann waren eigentlich so zwei Forschungsabschnitte, dann von 1 Uhr in Summe bis um 5.30 Uhr abends. Und dann ging es zum Abendessen und aber auch nach dem Abendessen wurde dann der nächste Tag geplant. Das ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Baustein, weil wir in dieser Abendplanung besprochen haben, was soll am nächsten Tag passieren. Wo werden welche Eisbärenwächter gebraucht und so weiter und so fort, weil natürlich für jede Aktivität auf dem Eis ein Eisbärenwächter abgestellt werden musste, weil wir uns ja halt in der Arktis befinden, wo halt die Eisbären zu Hause sind.
Ja, nochmal zurück zu den Forschungsfragen, die beantwortet werden sollen. Was gehört denn da dazu?
Oh, das sind ganz, ganz viele. Ich meine, es geht am Ende darum, das arktische Klimasystem besser zu verstehen, wie die verschiedenen Komponenten Atmosphäre, Meer als Ozean und das Ökosystem dazu ineinandergreifen und all diese Prozesse und Interaktionen zwischen diesen Komponenten besser zu verstehen.
Wie viel waren Sie denn an Bord?
An Bord sind wir in Summe zusammen mit der Polarschenk-Crew ungefähr 100 Menschen, sodass jetzt über den kompletten Mosaik Zyklus ungefähr 400 bis 450 Teilnehmer und Teilnehmerinnen an Bord waren.
Und Ihre spezielle Aufgabe, Frau Arndt, bei dieser Expedition?
Meine spezielle Aufgabe war, auf dem dritten Abschnitt habe ich auf der einen Seite das Meereisteam an Bord geleitet und wissenschaftlich, es besteht mein eigenes Interesse im Schnee auf arktischem und antarktischem Meereis. Das heißt, ich habe mich damit beschäftigt, auf der einen Seite, wie dick ist der Schnee, wie verteilt sich der Schnee auf der Scholle auf unterschiedlichen Eistypen. Aber auch auf der anderen Seite, wie setzt sich der Schnee zusammen? Also wie sehen die Schneekristalle aus? Was haben wir für ein Temperaturprofil im Schnee? Aber auch haben wir unfassbar viele Proben genommen, also Schneeproben für spätere Analysen im Labor, aus denen wir dann Erkenntnisse gewinnen über zum Beispiel Ruß im Schnee. Also eigentlich gehört er natürlich nicht in die zentrale Arktis, aber das ist halt ein Beispiel, was halt zeigt, wie dann die Atmosphäre mit dem Schnee und dem Meereis darunter dann interagiert.
Und um diesen Schnee zu prüfen, da müssen Sie ja wahrscheinlich das Schiff verlassen, müssen Sie raus aufs Eis. Da haben Sie eben schon davon erzählt, ohne Eisbärenwächter geht es nicht. Wie riskant war das denn?
Riskant würde ich so gar nicht sagen. Ich meine, man ist natürlich sehr wachsam unterwegs. Man hat, wie gesagt, immer den Eisbärenwächter mit dabei, hat dafür einen Blick. Aber auch, wie gesagt, die Dynamik war eine weitere Herausforderung, der wir uns gestellt haben. Aber ich würde an keiner Stelle sagen, dass es ein Risiko war, sondern es war halt immer wieder ein aufmerksames Bewegen auf dem Eis.
War es ein Risiko für die Eisbären?
Auch nicht. Ich glaube, sie haben ja was gelernt, wenn sie sich in unserer Camp begeben haben, weil sie sind tatsächlich, sie haben nichts großartig zerstört, sondern sind im Wesentlichen nur neugierig umhergestöbert tatsächlich.
Also jetzt ist das Schiff zurück, alle sind wohl behalten, die Eisbären waren friedlich. Wie sieht denn die wissenschaftliche Nachbearbeitung an Land jetzt aus?
Das wird uns jetzt tatsächlich die nächsten Wochen, Monate, Jahre und tatsächlich Jahrzehnte beschäftigen, weil das sind so viele Daten, das kann man jetzt momentan noch gar nicht richtig erfassen. Wir werden jetzt aber natürlich damit beginnen und das Ziel ist es dann halt, diese ganzen einzelnen Bausteine, die wir jetzt erforscht haben, in dem Jahr auf der Scholle langsam nach und nach zusammenzusetzen, hinter die Bausteine zu schauen, um dann all diese Erkenntnisse in unsere Klimamodelle einfließen zu lassen, um dann diese zu verbessern, um dem Klimawandel noch ein bisschen besser auf die Spur zu kommen.
Und diese Risiken, von denen wir hören oder die wir uns vorstellen können, lange Zeit weg von zu Hause, die Kälte, die Dunkelheit, all dieses, war es das wert?
Definitiv. jede Expedition ist es das aufs Neue wert. Und daher würde ich es auch jederzeit wieder tun.
Ja, steht das an?
Natürlich. Im Januar geht es wieder in die Antarktis.
Die Meereisphysikerin Stephanie Arndt. Und dieses Interview haben wir vor der Sendung geführt. Und jetzt ist es genau 23.30 Uhr. Der Deutschlandfunk, das war der Tag. Was heute sonst noch wichtig war, jetzt in aller Kürze. Bundesarbeitsminister Heil von der SPD will das Recht auf Homeoffice durchsetzen und fordert vom Koalitionspartner Union Bewegung in der Sache. Kai Küstner.
Es klingt angesichts der heftigen Gegenwehr beim Koalitionspartner fast schon ein bisschen trotzig, wenn der Bundesarbeitsminister über sein Recht auf Homeoffice-Gesetz sagt, ich will, dass das kommt. Man habe schon ganz andere Dinge in der Koalition strittig beraten, sagt Hubertus Heil. Er setze nun auf konstruktive Gespräche. Derlei Gespräche gebe es bereits mit dem Kanzleramt, erklärt der SPD-Politiker, der im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio fordert, dass die CDU-CSU sich bewegen müsse.
Ich erwarte von der Union, dass sie begreift, dass die Welt sich weiterdreht.
So Hubertus Heil wörtlich. Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus jedoch erteilte dem Vorstoß erneut eine Absage. Man wolle mobiles Arbeiten zwar möglich und einfacher machen.
Wir sind aber der Meinung, dass es dafür keines Rechtsanspruches bedarf, keiner zusätzlichen Bürokratie bedarf.
So Brinkhaus auf Nachfrage des ARD-Hauptstadtstudios wörtlich. Auch das Bundeskanzleramt hatte den Gesetzesvorstoß des Arbeitsministers als ungeeignet zurückgewiesen. Laut SPD-Politiker Heil befürworten 75% der Deutschen ein Recht auf mobiles Arbeiten gesetzlich zu verankern. Doch in der Union will man den Unternehmen gerade in Corona-Zeiten nicht zu viel aufbürden. Ob es angesichts der Widerstände und des bevorstehenden Wahlkampfs im kommenden Jahr der SPD gelingt, das Gesetz durchzubekommen, ist fraglich.
Der Klimawandel treibt die Zahl der Naturkatastrophen deutlich nach oben. Dietrich Karl-Meurer.
In dem Zeitraum von der Jahrtausendwende bis zum letzten Jahr registrierte das UNO-Büro für Katastrophenvorbeugung in Genf mehr als 7300 Katastrophen größeren Ausmaßes. Durch Stürme, Überschwemmungen, Dürren, Erdbeben und so weiter starben insgesamt mehr als 1,2 Millionen Menschen. Laut dem Bericht wurde das Leben von rund 4 Milliarden Menschen durch Naturkatastrophen beeinflusst. Es entstand ein Schaden von fast 3 Billionen US-Dollar. Das entspricht umgerechnet mehr als 2,5 Billionen Euro. Die reellen Schäden dürften allerdings höher sein, denn viele Länder, etwa in Südostasien und Afrika, veröffentlichten keine Daten zu den wirtschaftlichen Auswirkungen. Der größte Teil der Schäden geht dem Bericht zufolge im Zuge des Klimawandels auf Wetterkatastrophen zurück. Mami Mitsutori, die Leiterin des UNO-Büros für Katastrophenvorbeugung, kritisierte die Regierungen. Sie würden zu wenig tun, um Klimarisiken zu verhindern. Sie mahnte bessere Strategien an, mit denen sich die Staaten auf drohende Gefahren vorbereiten könnten. Würden zum Beispiel bessere Frühwarnsysteme eingeführt, könnte die Zahl der Opfer von Naturkatastrophen in vielen Fällen deutlich geringer sein.
Den Hunger auf der Welt in den kommenden 10 Jahren zu besiegen, das hält die Welthungerhilfe kaum noch für möglich. Sigrid Hoff.
Bei der Vorstellung des aktuellen Welthungerindex 2020 überbrachte Marlene Thieme, die Präsidentin der Welthungerhilfe, sowohl gute wie auch schlechte Nachrichten. Die gute Nachricht, der Index zeige, dass der weltweite Hunger seit dem Jahr 2000 abgenommen hat. Ein positives Zeichen sei auch der Friedensnobelpreis 2020 für das Welternährungsprogramm der UN. Er werfe ein Schlaglicht auf die Zusammenhänge, betonte Marlene Thieme. Nur wer nicht hungert, kann auch Frieden wahren. Wer Hungerbekämpfung machen muss, der braucht Frieden in der Umgebung, sagte sie. Die schlechte Nachricht, in über 50 Ländern der Welt ist der Hunger weiterhin hoch, insbesondere in den Ländern Afrikas südlich der Sahelzone und in Südasien. Derzeit leiden mehr als 800 Millionen Menschen an Hunger, Tendenz steigend. Insbesondere die Unterernährung von Kindern nehme in Ländern wie Indien dramatisch zu. Das Ziel, den Hunger bis 2030 zu besiegen, könne vermutlich nicht erreicht werden. Aktuelle Krisen in diesem Jahr wie die Corona-Pandemie, die Heuschreckenplage in Afrika, aber auch Auswirkungen des Klimawandels sind in den Berechnungen des diesjährigen Welthungerindex noch gar nicht berücksichtigt. Als Indikatoren für den Index gelten der Anteil der Unterernährung der Menschen eines Landes, die Auszehrung bei Kindern unter 5 Jahren, deren Wachstumsverzögerung und die Rate der Kindersterblichkeit.
Spanien begeht seinen Nationalfeiertag in besonderen in Corona-Zeiten. Marc Dugge.
In normalen Zeiten wird der Nationalfeiertag mit einer großen Militärparade begangen. Tausende säumen dann die Straßen. Heute dagegen herrscht in Madrid Corona-Alarmzustand. Deswegen gab es nur eine kleine Feier im Hof des Königspalastes unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Waren im vergangenen Jahr noch mehr als 4000 Soldaten dabei, waren es dieses Jahr gerade mal gut 500. Dafür hatte der spanische König Felipe VI. Vertreter von Polizei, Zivilschutz und Rettungskräften geladen, als Anerkennung für ihre Leistungen in der Pandemie. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier schickte dem König zum Anlass einen handschriftlichen Brief. Er blicke mit großem Mitgefühl und tiefer Sympathie auf die Situation in Spanien. Spanien ist für viele Deutsche ein Sehnsuchtsland geworden, schrieb Steinmeier. Daher spüren wir die Einschränkungen, die mit der neuen Welle von Infektionen Spanien nun schon zum zweiten Mal treffen, auch ganz persönlich. Spanien verzeichnete zuletzt mehr als 300 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in 7 Tagen. Damit liegt das Land an der Spitze in Europa.
Komplett in der weiblichen Form gehaltene Gesetzestexte lehnt das Bundesinnenministerium ab und geht damit auf Konfrontationskurs gegen Justizministerin Lambrecht. Alex Krämer.
Das Haus von Bundesinnenminister Horst Seehofer begründet seine Ablehnung mit verfassungsrechtlichen Bedenken. Ein Gesetzestext, in dem fast ausschließlich die weibliche Form verwendet werde, könne möglicherweise ausschließlich für Frauen gelten und wäre damit verfassungswidrig, sagte ein Sprecher des Ministeriums am Mittag. Dass die männliche Form für beide Geschlechter gelte, sei sprachwissenschaftlich anerkannt, so der Sprecher. Bei der weiblichen Form sei das nicht so. Das gelte unabhängig davon, ob ein bestimmter gesellschaftlicher Zustand erwünscht sei. Bei dem abgelehnten Gesetzentwurf aus dem Justizministerium handelt es sich um eine Fortentwicklung des Insolvenzrechts. Das Justizministerium kündigte an, den Text noch einmal zu überarbeiten, bevor das Kabinett darüber abstimmt.
Der Deutsche Buchpreis ist am Abend in Frankfurt am Main vergeben worden. Ben Hähnchen.
Der Deutsche Buchpreis 2020 geht an Annette, ein Heldinnen-Epos von Anne Weber. Das hat der Börsenverein des Deutschen Buchhandels bei der Preisverleihung am Abend im Frankfurter Römer bekannt gegeben. Die Zeremonie fand wegen der Corona-Situation in der Stadt ohne Publikum statt. Damit stammt der beste deutschsprachige Roman des Jahres diesmal von einer Frau und er handelt von einer Frau. In der ungewöhnlichen Form eines Epos schildert Anne Weber das Leben von Anne Beaumanoir, die erst in der kommunistischen Resistance gegen die Nationalsozialisten und später auf Seiten der algerischen Unabhängigkeitsbewegung kämpfte. Anne Weber habe dieses reale Leben in ein grandioses Stück Literatur verwandelt, urteilt die Jury des Deutschen Buchpreises. Annette, ein Heldinnen-Epos, ist in meistenteils ungereimten Versen geschrieben. Mit fließendem Rhythmus bereite die Autorin verspielt und mit großem Feingefühl ihrer Heldin die Bühne. Philosophisch, politisch und reflektiert stelle der Roman unaufdringlich den Bezug zur Gegenwart her, meint die Jury.
Fehlt noch der Blick auf das Tagesgeschehen an den Börsen, Volker Hirt.
Nur große Gesten, nur Poltern und Dreistigkeit, das könnte schiefgehen, glaubt mittlerweile sogar Donald Trump selbst. Und geht ganz politically correct auf die Demokraten zu. Egal, wer die Präsidentschaftswahl gewinnt, es muss Einigkeit herrschen in der größten Volkswirtschaft der Welt, wenn es um die Rettung der Wirtschaft geht. Ein neues billionenschweres Konjunkturprogramm ist in der Pipeline, so wollen es Republikaner und Demokraten. Kaum zu glauben, dass die Einsicht herrscht, es gibt derzeit noch Wichtigeres als die Präsidentschaftswahl. Tatsächlich sind die Aktienhändler deswegen auch in Kauflaune. Und immer wieder sind es die Technologiewerte, heute allen voran Apple. Das iPhone 12 wird präsentiert, es soll ein weiterer Verkaufsschlager werden. Auch in Deutschland freut man sich über die jüngsten Entwicklungen in den USA. Mangels Tech-Aktien sind es Standardwerte, die dem DAX nach oben halfen. Allen voran Daimler nach einer positiven Analystenbewertung von Goldman Sachs. Daimler plus 2%, VW im Sog plus 1,5%. Der DAX insgesamt beendet den Handel mit einem Plus von 0,8%. In der zweiten Reihe glänzt Shop-Apotheke im MDAX. Der Onlinehandel blüht auch mit Medikamenten. Apropos, BioNTech schlägt sich gut im globalen Wettlauf um den Corona-Impfstoff. Die Regierung von Neuseeland glaubt an das Mainzer Unternehmen und sichert sich auf Verdacht rund 1,5 Millionen Impfdosen. Die BioNTech-Aktie klettert um 0,5%.
Von der Börse in Frankfurt am Main, Volker Hirt. Wer steckt hinter dem Giftanschlag auf den russischen Kreml-Kritiker Nawalny? Für die Europäer ist die Sache klar, es kann sich nur um russische Hintermänner handeln. Denn alle bisherigen chemischen Analysen deuten darauf hin, dass das Attentat auf Nawalny mit dem Nervenkampfstoff Novichok ausgeführt wurde. Und er wurde in Russland, in der früheren Sowjetunion, hergestellt. Doch Russland weist den Verdacht zurück, es gebe keine Beweise für eine russische Verwicklung. Der Europäer allerdings sehen das anders, vor allem nachdem auch die Organisation zum Verbot chemischer Waffen die Analyse bestätigt hat. Russland ist ebenfalls dort Mitglied. Als Reaktion hat die EU weitere Sanktionen gegen Russland beschlossen. Aber auch die Situation in Belarus stand im Fokus. Hier nahmen die EU-Außenminister Staatschef Lukaschenko selbst in den Blick. Stefan Überbach berichtet die Einzelheiten.
Die Europäische Union zieht die Daumenschrauben an. Angesichts der andauernden Gewalt gegen friedliche Demonstranten in Belarus könnten die Strafmaßnahmen gegen die Staatsführung schon bald deutlich ausgeweitet werden, heißt es in einem Beschluss der EU-Außenminister. Es kann jetzt kein einfaches Weiter-so mehr geben, sagt Europas Chefdiplomat Josep Borrell.
Business as usual is no longer possible in our relations.
Auch der belarussische Staatspräsident Alexander Lukaschenko persönlich soll auf der Sanktionsliste landen, dazu weitere hochrangige Mitglieder seiner Regierung. Bundesaußenminister Heiko Maas hatte sich schon am Morgen dafür stark gemacht.
Die Gewalt geht weiter, die ausgeübt wird vom Lukaschenko-Regime. Es gibt nach wie vor Verhaftungen von friedliebenden Demonstranten. Ich habe vorgeschlagen, dass wir ein neues Sanktionspaket bereits auf den Weg bringen. Und zu den Personen, die dann sanktioniert werden, soll auch Lukaschenko gehören.
Auch die EU-Sanktionen gegen Russland dürfen schon bald verschärft werden. Der Giftanschlag auf den Kreml-Kritiker Alexei Nawalny muss Konsequenzen haben, heißt es zur Begründung.
Law has been broken by producing substance like Novichok, and law has been broken by using it.
Mit der Herstellung des Nervengifts Novichok ist das Recht gebrochen worden und mit dem Einsatz dieser Chemiewaffe ebenfalls, Finnlands Chefdiplomat Pekka Haavisto. Weil sich Moskau der Forderung nach Aufklärung des Falls bisher verweigert, unterstützt die EU geschlossen den deutsch-französischen Vorschlag, eine Reihe mutmaßlicher Drahtzieher des Attentats zu bestrafen, Bundesaußenminister Heiko Maas.
Ich glaube, das ist außerordentlich wichtig bei einem so schwerwiegenden Verbrechen, bei einem Verstoß gegen internationales Recht, gegen das Chemiewaffenübereinkommen, dass die Europäische Union Geschlossenheit zeigt. Das hat sie heute getan.
Angesichts des blutigen Konflikts um die Region Bergkarabach rufen die EU-Außenminister Armenien und Aserbaidschan dazu auf, sich an die vereinbarte Feuerpause zu halten und nach einer Verhandlungslösung zu suchen. Nicht nur in Brüssel wachsen die Befürchtungen, dass sich die Gefechte zu einem Stellvertreterkrieg zwischen Russland und der Türkei ausweiten könnten. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn sagte, auch die Regierungen in Moskau und Ankara sollten sich für ein Ende der Kämpfe einsetzen und ihre Einmischung in den Konflikt beenden.
Hier aus Luxemburg kommt der Aufruf wirklich auch an die Türkei, ein NATO-Land, das geholfen wird, der Waffenstillstand, den hinzukriegen, sehr schnell. Die Welt hat genug humanitäre Katastrophen. Das hier muss wieder eingestellt werden.
Aber auch die Ankündigung der Türkei, vor den Küsten von Griechenland und Zypern weiter nach Gasfeldern suchen zu wollen, stößt bei der EU auf scharfe Kritik. Das führt nur zu neuen Spannungen und ist sehr bedauerlich, sagt der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Bei ihrem Gipfel Ende der Woche werden sich die europäischen Staats- und Regierungschefs also aller Voraussicht nach auch mit der Frage beschäftigen müssen, wie ernst es ihnen mit der Sanktionsdrohung Richtung Türkei wirklich ist.
Aus Brüssel, Stefan Überbach. Und nun nach Washington, von wo wir gerade hören, dass US-Präsident Trump negativ auf das Coronavirus getestet worden sein soll. Doch das ist jetzt nicht unser Thema, denn im US-Senat hat die Anhörung von Amy Coney Barrett begonnen. Die 48-jährige Bundesrichterin ist von US-Präsident Trump für den obersten Gerichtshof vorgeschlagen worden. Sie soll der verstorbenen Richterin Ruth Bader Ginsburg nachfolgen und das am besten noch vor der Präsidentschaftswahl. Aber vor die Ernennung hat die Verfassung der USA eben die Anhörung der Kandidatinnen und Kandidaten durch den Justizausschuss des Senates gesetzt. Doris Simon für uns in Washington, wie lief denn der Auftritt von Coney Barrett ab bisher?
Ja, relativ erwartbar. Die Linien sind klar. Die Demokraten haben sich vorgenommen, da sie ja nichts mehr ändern können, absehbar an der Bestätigung von Amy Coney Barrett. Die Republikaner haben die Mehrheit im Justizausschuss und im Senat, der die Richter auf Lebenszeit ernennt. Deswegen haben die sich vorgenommen, die Demokraten, sie in Sachthemen zu attackieren. Und zwar vor allem bei der Gesundheitspolitik, bei der flächendeckenden Versicherung, die mit Obamacare Einzug gehalten hat in den USA. Und da traten mehrere der Senatoren im Justizausschuss heute auf und sagten, diese Kandidatin ist einfach eine Gefahr für die Krankenversicherung für ganz viele Millionen Amerikanerinnen, weil Amy Coney Barrett vor 6 Jahren, als das Gericht, dem sie demnächst angehören will, nämlich entschieden hatte, dass Obamacare verfassungsgerecht ist, da kritisierte sie das scharf. Das war also der Punkt, auf den vor allem die Demokraten abgezielt haben. Sie hatten auch Fragen, es ging ja heute erstmal nur um Statements, keine Befragung, die beginnt erst morgen, hatten auch Fragen in ihren Statements zur Haltung von Coney Barrett zur gleichgeschlechtlichen Ehe oder zur Abtreibung vor allem, weil sich die Kandidatin da in der Vergangenheit und auch in ihren Entscheidungen sehr konservativ, wie sie eben ist, geäußert hatte. Die Republikaner ihrerseits haben Coney Barrett als das Idealbild einer konservativen Kandidatin gemalt. Das ist sie sicher auch. Sie ist eine sehr gute Juristin. Sie ist sehr konservativ, wie eben beschrieben, familiengeprägt und tief religiös. Die Republikaner haben auch versucht, sie ein bisschen die Demokraten aufs Glatteis zu führen, ob die nicht vielleicht doch die Religion, den Glauben von Coney Barrett kritisieren würden. Das passierte nicht. Und dann hat Coney Barrett noch selber ein Statement vorgelesen.
Dachte, wir könnten es hören, Frau Seemann, denn ist wohl nicht so. Die Demokraten wollen sie verhindern, können nicht, haben sie gerade uns erläutert. Es gibt aber eine knappe Mehrheit sozusagen im Senat. Es gab ja auch vorher Kritik oder kritische Stimmen aus den republikanischen Senatorenreihen. Also spielt das keine Rolle mehr.
Es gab diese Kritik, aber die Mehrheit im Senat, da gehen alle von aus, die steht. Es wäre ein großes Wunder, wenn es gelingen würde, diese Nominierung zu verhindern. Alle hier gehen davon aus, dass Amy Coney Barrett noch vor dem Wahltag, denn die Wahl selber hat ja längst begonnen. In 40 Staaten wird gewählt, Millionen Menschen haben ihre Stimme schon abgegeben, dass Amy Coney Barrett Richterin im Verfassungsgericht vorher wird.
Was verspricht sich der Präsident eigentlich davon, dass sie ins oberste Gericht einzieht?
Ja, das hat er relativ deutlich gemacht. Er hat es gesagt. Er hat gesagt, er erwartet mit dieser Kandidatin, dass eben die flächendeckende Krankenversicherung in dieser Form es nicht mehr geben wird. Denn in der Woche nach der Wahl hat der oberste Gerichtshof auf Antrag der Republikaner genau dazu einen Antrag zu beraten. Weiter hat der Präsident gesagt, er geht davon aus, dass ein konservatives Verfassungsgericht im Falle des Streits um den Ausgang der Wahlen zwischen Joe Biden und seinem Herausforderer ihm dann Recht gibt. Das sagt der Präsident. Niemand sagt, dass das Verfassungsgericht das tut, aber es sind die Erwartungen von Donald Trump.
Also ein politisches Gericht erwartet er. Wie geht es denn nun mit der Anhörung von Coney Barrett weiter?
Noch eine Ergänzung erlauben Sie mir. Genau das hat die Kandidatin heute ausdrücklich in ihrem Statement gesagt, werde sie nicht sein, keine politische Juristin. Politik müsse von den Politikern gemacht werden, das sei nicht die Aufgabe der Gerichte. Morgen geht es weiter mit der Anhörung ab 9 Uhr Ortszeit und am 22. Oktober soll abgestimmt werden.
Vor dem Senat in Washington, da läuft die Anhörung von Amy Coney Barrett. Präsident Trump will die 48-jährige konservative Juristin als Richterin am obersten Gerichtshof sehen. Das waren Erläuterungen und Einschätzungen von Doris Simon live aus der US-Hauptstadt. Auch wer nicht selbst an Auktionen im Internet teilnimmt, der wird trotzdem davon gehört haben, dass es sowas gibt, denn alle Welt macht ja mit. Erstaunliches gibt es dort zu kaufen, manchmal zu Schnäppchenpreisen, manchmal sind aber auch die Verkäufer überrascht, wie viel ihre Ware wirklich bringt. Das Verhältnis zwischen Anbieter und Ersteigerer ist ein Geheimnis, in das zwei amerikanische Wirtschaftswissenschaftler seit Jahrzehnten viel Forschungsarbeit investiert haben. Dafür erhielten sie heute den sogenannten Wirtschaftsnobelpreis. Carsten Schmiester.
Wenn man den letzten der 6 Nobelpreise verkündet, dann muss man sich schon etwas einfallen lassen, um die vielleicht doch etwas Nobelmüden Leute wieder wach zu bekommen. Göran Hansson, Generalsekretär der Königlichen Akademie der Wissenschaften, hat das am Mittag mit der klassischen Einsatzeröffnung und mit einem passenden Geräusch versucht.
Första, andra, tredje. Årets pris handlar om auktioner.
Zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Der diesjährige Preis hat mit Auktionen zu tun. Und mit zwei Fachleuten, die sich ganz intensiv damit beschäftigt hätten. Die Wissenschaftsakademie hat entschieden, dass der Wirtschaftspreis der schwedischen Reichsbank in Erinnerung an Alfred Nobel gemeinsam an Paul Milgram und Robert Wilson verliehen wird für die Verbesserung der Auktionstheorie und die Entwicklung neuer Auktionsformate. Die beiden US-amerikanischen Forscher teilen sich den Preis für ihre Arbeit, die Tommy Andersson, Wirtschaftswissenschaftler und Mitglied des Nobelkomitees, so würdigte.
Thanks to the rich theory by Paul
Dank der umfangreichen Theorien Milgrams und Wilsons können heute neue Auktionsformate konzipiert werden, aus denen Praktiker dann gezielt auswählen. Dies ist sowohl für Käufer, Verkäufer, für Endverbraucher, Steuerzahler und auch für die Gesellschaft als Ganzes von Vorteil. Die beiden Wissenschaftler hätten die Funktionsweise von Versteigerungen genau studiert und ihre Erkenntnisse dann genutzt, um eben neue Auktionsformen auch für Waren und Dienstleistungen zu entwickeln, die auf traditionelle Art nur schwer zu verkaufen seien, heißt es. Als Beispiel wurden Landeslots auf Flughäfen genannt oder eben Funkfrequenzen, die Staaten nicht allein mit Blick auf den höchstmöglichen Preis versteigerten, sondern auch mit dem Ziel, der Gesellschaft einen größtmöglichen Nutzen zu verschaffen. Dieser Wirtschaftsnobelpreis geht als einziger der Preise nicht auf das Testament des Stifters zurück, sondern wurde 1968 von der schwedischen Reichsbank gestiftet und im Jahr darauf erstmals verliehen.
Aus Stockholm, Carsten Schmiester. Die 'Ndrangheta ist eine mächtige Mafia-Organisation aus Italien. Ihre kriminellen Machenschaften reichen bis Deutschland. Und vor dem Landgericht Duisburg, da begann heute der Prozess gegen insgesamt 14 Männer. Bildung und Unterstützung einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche, Betrug, Steuerhinterziehung und Verstöße gegen das Waffengesetz. So lauten die Vorwürfe. Vivien Leuer berichtet.
Es geht um hunderte Kilogramm Kokain, Autos mit doppelten Böden und andere eigens präparierte Drogenfahrzeuge, um Geldwäsche, Betrug und um die wohl größte Mafia-Organisation der Welt, die 'Ndrangheta.
Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten insbesondere den Handel mit rund 680 Kilogramm Kokain vor. In mehreren Fällen soll dieser Handel durch die 'Ndrangheta finanziert und organisiert worden sein,
erklärte die Sprecherin des Landgerichts Duisburg, Sarah Bader, zu Beginn des Prozesses. Der fand nicht am Ort des Verfahrens in Duisburg statt, sondern im Hochsicherheitstrakt des Oberlandesgerichts Düsseldorf, weil es hier einerseits ausreichend Platz für 14 Angeklagte und 40 Anwälte gibt. Und
außerdem waren erhöhte Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, einmal aufgrund der Tatvorwürfe und aufgrund der mutmaßlichen Beteiligung von Mitgliedern der 'Ndrangheta.
So begann die Hauptverhandlung an diesem Morgen mit gut einer Stunde Verspätung, weil jeder einzelne Zuschauer, Medienvertreter und auch die sechs nicht in Haft sitzenden Angeklagten durchleuchtet werden müssen. Etwas übertrieben findet das der Verteidiger eines Angeklagten, der Düsseldorfer Rechtsanwalt Wolf Bonn. Es gebe, zumindest bei seinem Mandanten, nur vage Beweise für den Vorwurf der Mafia-Mitgliedschaft.
In dem Punkt hat sich die Staatsanwaltschaft vergaloppiert. Wehe dem, der Angehörige in einem kleinen Ort in Kalabrien hat, dann auch noch den Nachnamen einer wenigen Familien trägt, die dort ansässig sind. Wenn man dann auch noch in Deutschland in einem Café oder im Restaurant in einer Pizzeria arbeitet, dann ist der Verdacht gestrickt.
Doch es ist weit mehr, auf das sich die Staatsanwaltschaft stützt. Der Anklage sind jahrelange europaweite Ermittlungen vorausgegangen. Im Dezember 2018 führten unter anderem italienische, niederländische und deutsche Behörden zeitgleich an verschiedenen Orten Razzien durch, beschlagnahmten 4 Tonnen Kokain und mehr als 2 Millionen Euro Bargeld. Es ist der bis dahin größte Schlag gegen die organisierte Kriminalität, heißt es hinterher von Europol. Die Ermittler erhalten offenbar neue Einblicke in das Netz der Drogenhändler. Gerichtssprecherin Sarah Bader.
So sollen in Europa eigens Unternehmen gegründet worden sein, die legale Ware, also beispielsweise Holz, Reis oder Bananen, bestellten, um die Drogen dann getarnt durch den gemeinsamen Transport mit dieser legalen Ware unbemerkt nach Europa einführen zu können.
Nun beginnt die juristische Aufarbeitung des gesamten Komplexes, allerdings direkt mit einer Verzögerung. Die Mutter eines Angeklagten ist an Corona erkrankt. Ihr positiver Test liegt erst seit Sonntagabend vor. Freitag noch hatte der Angeklagte sie besucht und ist nun in Quarantäne. Noch einmal Verteidiger Wolf Bonn.
Eine Verhandlung darf ja ohne einen Angeklagten nur in Ausnahmefällen stattfinden. Ein solcher Ausnahmefall liegt hier nicht vor.
Frühestens am Freitag soll es nun weitergehen. Allerdings ist bei diesem Prozess ohnehin Geduld gefragt. 90 Verhandlungstage sind bisher angesetzt. Mit einem Urteil ist frühestens Ende kommenden Jahres zu rechnen.
Aus Düsseldorf, Vivien Leue. Damit kommen wir zum Blick in die Kommentare der deutschen Zeitungen von morgen, präsentiert von Jan Kämmerer.
In den Kommentaren findet die Debatte um das Beherbergungsverbot viel Beachtung. Außerdem werden die neuen EU-Sanktionen gegen Russland kommentiert. Wer blickt noch durch, wo welche Sperrstunde gilt, wie viele Menschen sich wo treffen dürfen, fragt sich die Frankfurter Rundschau. Die Grenze zum Absurden ist fließend. Es hat den Anschein, als wäre das Beherbergungsverbot vor allem aus dem Reflex der Politik geboren, angesichts einer zugespitzten Lage etwas tun zu müssen. Doch nach bisherigen Erkenntnissen ist der innerdeutsche Reiseverkehr kein Treiber der Pandemie. Das sind eher die privaten Partys. Deshalb sollte das Beherbergungsverbot zumindest in seiner jetzigen Form gekippt werden. Die Rhein-Pfalz aus Ludwigshafen postuliert, dass Entscheidungen zunehmend hinterfragt werden müssen. Insbesondere jene, die Grundrechte einschränken oder tief ins Geld gehen. Zum Beispiel muss gefragt werden, auf welcher empirischen Grundlage sie getroffen werden. Und da ist die jüngste Bilanz der Regierungen auf allen Ebenen trübe. Die Diskussion über das Beherbergungsverbot ist nur ein Beispiel dafür, wie auch Monate nach Pandemieausbruch noch Entscheidungen bar jeglicher gesicherter faktischer Grundlage getroffen werden. Die Tageszeitung Taz plädiert für mehr Akzeptanz in der Bevölkerung. Vielleicht muss man in Corona-Deutschland jetzt eine im Westen sonst eher unpopuläre Tugend entwickeln: Geduld. Die Belastungen sind wieder da, das muss man aushalten. Es ist Aufgabe der Politik, Präventionen und Ausgleichsmaßnahmen zu entwickeln. Kleine Schritte, Improvisation, auch Versuch und Irrtum, wie das Beherbergungsverbot, gehören zu Zeiten, in denen man eine Bedrohung nicht mal eben aus der Welt schaffen kann. Nach dem Giftanschlag auf den Kreml-Kritiker Nawalny bringt die EU neue Russland-Sanktionen auf den Weg. Die Süddeutsche Zeitung schreibt, dass Sanktionen gegen Geheimdienste und Verantwortliche für russische Chemiewaffen in die richtige Richtung zielen dürften. Sie werden aber, wenn sie nur einige wenige treffen, keinen großen Eindruck hinterlassen. Sie könnten sogar kontraproduktiv wirken, wenn Putin sie als das wertet, was sie sind: halbherzig. Dabei gäbe es ein geeignetes Mittel. Die Profiteure des Systems Putin sind in aller Regel keine Ideologen. Sie lieben es, die Früchte ihres Reichtums zu genießen, gerne auch im Westen. Wer diese Menschen trifft, trifft auch Putin. Auch die Frankfurter Allgemeine glaubt, dass der russische Präsident Putin der eigentliche Verantwortliche der Vergiftung Nawalnys sei. Sanktionen gegen ihn wären freilich weder politisch klug noch praktikabel. Sie wären der ultimative Affront gegen die russische Führung und damit das faktische Ende jedes ernsthaften Dialogs mit Russland.
Soweit die Presseschau, heute zusammengestellt von Ünal Cengiz. Und das war der Tag im Deutschlandfunk. Die Informationen am Morgen bringen Sie wieder ausführlich auf den neuesten Stand. Morgen früh ab 5. Darin unter anderem ein Interview mit der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, mit Manuela Schwesig natürlich, zum Streit über das Beherbergungsverbot. Ich bin Jochen Fischer. Kommen Sie gut durch die Nacht.